SRB Sozial.
Also ich bin damals an meine Forschung rangegangen, auch so ein bisschen enthusiastisch und habe gesagt, das waren starke Frauen, die darf man nicht vergessen. Und musste dann eben auch relativ schnell so ein bisschen feststellen, dass es eben nicht nur Vorbilder gab. Also Frauen, natürlich die Biografien, spiegeln das gesamte politische Spektrum. Ich habe ja auch schon mehrfach gesagt, dass die DNVP-Frauen, die muss man immer sehr genau angucken, weil die eben auch sehr antisemitisch waren. In Altenburg gibt es tatsächlich eine Überlieferung und die haben sich jede Woche im Vortrag über Antisemitismus angehört.
Emanzipation schützt nicht vor Ideologie. So gab es auch in der Weimarer Republik problematische Frauen und das auch in Rudolstadt. Herausgefunden hat das Judy Slevy. Sie hat die Ausstellung »Nur 100 Jahre zur Aktualität von Frauenwahlrecht und Frauenpolitik« konzipiert. Die Ausstellung ist seit 11. März in der Stadtbibliothek Rudolstadt zu sehen, und zwar bis 30. April. Ich habe mit Judy Slevy sowie Dr. Bianca Trötschel-Daniels, der wissenschaftlichen Geschäftsführerin vom Internationalen Heritage-Zentrum der Bauhaus-Universität Weimar, gesprochen. Und zwar darüber, wie man das eigentlich alles über diese Frauen herausfindet, welche Geschichte Judy Slevy am meisten berührt hat und Frauen in der Gesellschaft heute sowie damals. Wie geht man beim Forschen davor? Was ist da die Hauptquelle?
Also die Forschung ist in jedem Ort anders. Es liegt natürlich auch daran, welche Quellen man findet. Also man würde zuerst die Wahlunterlagen, sind natürlich eine super Quelle, wenn es die noch gibt. Dann auch Zeitungen, da wurden die Wahllisten veröffentlicht, die Vorschlagslisten der Parteien. Das ist auch eine gute Quelle. Eine gute Quelle sind natürlich auch Stadtratsprotokolle. Die sind also höchst unterschiedlich überliefert. Hier in Rudolstadt ist es okay, würde ich sagen. Wenn ich es jetzt mit Gotha, meiner Heimatstadt, vergleiche, auf jeden Fall viel besser. In Gotha ist das sehr stichpunktartig abgefasst. Da kann man eigentlich nicht viel rausnehmen. Und in Gera ist es wieder ganz, ganz großartig. Da sind die Protokolle so ausführlich, dass man sehr genau nachvollziehen kann, was die Frauen gesagt und gemacht haben. Und Frauenforschung allgemein, das betrifft aber auch einige Männer aus der Weimarer Republik, ist sehr mühselig. Man hat eben von einer Frau nur das Wohnhaus oder man erzählt sogar die Biografie, was uns natürlich sehr unbefriedigt lässt, wenn man die Biografie über Männer erzählen muss aus dem Umfeld. Das passiert sehr häufig. Sie werden das auch in den Vitrinen sehen, dass sie dann quasi eine Stadtverordnete haben wie Hedwig Kiesling. Von ihr haben wir kein Bild, aber von ihrem Mann. Und deswegen ist in der Vitrine das Bild vom Mann, aber leider nicht von der Frau. Und die Ausstellung soll eben auch dazu dienen, dass man da die Forschung vor Ort auch nochmal anregt. Und erfahrungsgemäß finden sich dann Menschen, die sagen, Mensch, die Familie kenne ich, da gibt es doch ein Bild oder da gibt es doch noch Informationen. Aber bei manchen Frauen wird man auch nie was finden. Also wenn die dann zum Beispiel Richter mit Nachnamen oder Meier oder Kühn heißen, ist die Identifizierung manchmal sehr, sehr schwierig.
Wer hat Ihnen da beim Forschen geholfen und was ist da so die größte Herausforderung gewesen? Also Sie haben ja jetzt schon eine genannt.
Genau, also vor Ort immer die Archive auf jeden Fall. Also das ist ganz, ganz großartig, was die Mitarbeiterinnen im Stadtarchiv und im Staatsarchiv in Rudolstadt geleistet haben, weil man natürlich dann auch immer mit so Abfragen von Personenstandsdaten kommt. Und wenn man 27 Frauen hat, heißt das eben auch Geburt, Heirat, Tod, Kinder. Und das ist für die Angestellten natürlich auch immer mühselig, aber das ist hier in Rudolstadt wirklich, das lief richtig gut.
Gab es eine Geschichte, die Sie besonders berührt hat beim Forschen?
Eigentlich Gertrud Graf. Also Gertrud Graf war eine Demokratin, eine Lehrerin. Da hat man das Glück, dass es eben auch Personalunterlagen meistens im Hauptstaatsarchiv in Weimar gibt und man eigentlich sehr viel über sie erzählen kann. Und da sieht man eben, dass sie erstmal eine sehr Bildungsbiografie hat, dass sie auf eine höhere Töchterschule gegangen ist und dann in Gotha, übrigens auch ein Link zu meiner Herkunftsstadt, das Lehrerinnenexamen gemacht hat, dann dort auch eine Zeit gearbeitet hat. Dann war sie im Ausland, in Frankreich und England. Dann ist sie nach Rudolstadt gekommen und hat sich jetzt sehr schnell auch im Allgemeinen Deutschen Lehrerinnenverein engagiert. Sie wurde Vorsitzende, ist dann Stadträtin geworden. Also man hat hier eine gute Überlieferungslage über ihre politische Tätigkeit. Zum Beispiel, dass sie dann auch in einer Stadtratssitzung einfach mal 4 oder 5 Punkte berichten durfte. Das handelte sich um verschiedene Ortsgesetze. Und das zeigt eben, dass sie sehr aktiv war und auch eben eine Demokratin, also eine sehr feste Persönlichkeit einfach.
Wie steht Rudolstadt im Vergleich zu den anderen Städten da mit der Frauenanzahl?
Das ist eine sehr spannende Frage. Das ist auch das, was mich im Grunde bei der Forschung auch sehr umtreibt und was ich immer sehr gut finde, dass man jetzt so vergleichen kann. Ne? Also ein Hauptergebnis ist vielleicht das, dass gerade die Arbeiterparteien scheinbar eine gute Möglichkeit waren, für Frauen politisch tätig zu werden. Also man hört überdurchschnittlich viele Frauen aus den Arbeiterparteien, die auch Mandate erhalten. Das spiegelt sich insbesondere in so Industriestandorten wie Gotha, Eisenach, Gera wieder. Also da hat man zum Beispiel als Vergleich, Gotha, naja, hatte so um die 35.000 Einwohner zu der Zeit und über 120 Frauen auf den Wahllisten. Also das ist schon ein bisschen der Unterschied. Also Rudolstadt war natürlich kleiner. Das kann man gut vergleichen. Also das war hier eher so eine Beamtenstadt. Da waren die Frauen so ein bisschen verhaltener. Und in Gotha waren eben ganz viele Frauen politisch aktiv und hatten auch mehr Mandate. Also wir haben in Gotha auch die Prozentzahl am Anfang der 20er Jahre im Stadtrat. Der weibliche Anteil lag bei ungefähr 20%. Und in Jena zum Beispiel auch bei 22 oder 23% und in Eisenach teilweise sogar bei 25%. Also das nur als Vergleich.
So, jetzt noch eine eher philosophische Frage an euch beide. Was hätten uns diese Frauen von damals gefragt und was hätten wir ihnen nicht beantworten können?
Ich weiß was. Die Frauen von damals hätten vielleicht gesagt, Mensch, in 100 Jahren, da geht es den Frauen bestimmt richtig gut und alles ist erreicht. Und da muss man eben wirklich sagen, wir haben immer noch keinen gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Wir haben Frauen nicht in allen Führungen, also wenig in Führungspositionen. Frauen übernehmen die Care-Arbeit überproportional oft. Sie arbeiten in Teilzeit. Also das sind auch so Themen, die sind auch schon seit über 100 Jahren aktuell. Also gleicher Lohn für gleiche Arbeit wurde schon Ende des 19. Jahrhunderts gefordert.
Wahrscheinlich hätten sie uns geraten, aber das ist jetzt eben, was ich ihnen in den Mund lege, dass wir mehr Spuren hinterlassen sollen. Also zumindest ist das, was ich jetzt aus heutiger Perspektive als Historikerin mir wünschen würde, was wir aus diesen Forschungen eben mitnehmen. Manchmal bleibt von einem ganzen Leben, und zwar von dem Leben von jemandem, der ja eigentlich schon aktiv war und in der Öffentlichkeit stand, nicht mehr übrig als ein Zweizeiler. Das hat mich zumindest so ein bisschen erschreckt, aber gleichzeitig auch aufgeweckt, weil diese Biografien der Frauen, die zeigen, dass man eben auch unter teilweise sehr widrigen Umständen zwischen zwei Weltkriegen mit verletzten Angehörigen, die man vielleicht noch pflegt, mit härtesten persönlichen Verlusten umgehen musste in der Zeit und dann trotzdem noch die Kraft finden, sich für ihre Gemeinschaft, für ihre Kommune irgendwie zu engagieren. Und das finde ich extrem ermutigend, dass das möglich war. Und ich würde mir eben wünschen, dass wir uns diesen Teil dieses Engagements, der dieser Frauen praktisch abschauen. Natürlich ist es nicht so, dass halt nur, weil sie Frauen sind, dass sie alle die besseren Menschen waren. Ne? Das haben wir eben auch hier auch in Rudolstadt. Trotzdem ist es wichtig, sich politisch einzubringen und sich auch eben in seinem Ort, in seiner Kommune irgendwie zu engagieren. Und wenn man das nicht parteipolitisch machen wollte, zeigen uns diese Frauen, glaube ich, auch ganz viele Wege, wie man das eben auch außerhalb von parteipolitischem Engagement machen kann. Ne?
Also war bei Ihnen so die Bewunderung für diese Frauen praktisch größer als die Wut, wie wenig doch von Ihnen geblieben ist?
So eine Grundwut ist sicher immer gut. Ja, ich bewundere die, aber ich bin natürlich Wissenschaftlerin. Ich versuche nicht zu nah an die Figuren quasi heranzugehen. Natürlich möchte die nicht heroisieren oder so. Das bestimmt nicht, ja. Man muss es einfach wirklich anerkennen, ne? Und überhaupt erstmal wahrnehmen. Und das ist halt wichtig. Und dafür ist auch die Ausstellung da, wahrnehmen.
Was hatten diese Frauen oder haben diese Frauen einen Einfluss auf unsere heutige Zeit gehabt?
Ja, auf jeden Fall. Weil wir ja auch heute immer noch sehen, dass dort, wo Frauen sind, auch wieder Frauen hinkommen, weil man eben eher seinesgleichen im Grunde fördert oder sucht oder wie auch immer. Und wenn die nicht gewesen wären, dann hätten wir eben auch die Nachfolgenden nicht gehabt. Also das ist ganz deterministisch und teilweise aber eben auch faktenbasiert zu belegen. Ne? Wir haben eben ganz politisierte Familien, wo dann eben ganz klar ist, die Eltern sind politisch und dann kommen in der nächsten Generation Kinder nach, die wieder Stadtverordnetenmandate haben. Und das hat auf jeden Fall einen Einfluss.
Ich bin Henriette Lichtenheld und habe mit Dr. Bianca Trötschel-Daniels und Judy Slevy von Arbeit und Leben Thüringen gesprochen. Radio SRB.